Hallo, wieder mal Oliver, wieder mal vom Fantasy Filmfest für den FLM Podcast. Heute war der letzte Tag. Wir sprechen heute über House of the Devil, der unser Herz allesamt sehr erwärmt hat. Wir fanden ihn alle super und ich will jetzt gar keine großen Vorreden machen und gebe direkt weiter an den Alex.
Ja, um den Film erstmal kurz zusammenzufassen, es geht darum, dass eine junges Mädchen eine Stelle als Babysitterin antreten muss. Dabei belasse ich jetzt einfach mal, was die Zusammenfassung betrifft. Sie gerät da halt an etwas merkwürdige Menschen und wie man an dem Titel entnehmen kann, handelt es sich dabei um einen Horrorfilm. Was mir an dem Film besonders gut gefallen hat, ich meine, das wusste man schon im Vorfeld, ist, dass er halt oldschool-mäßig ausgerichtet war. Er spielt zwar in den 80er Jahren, sieht aber eigentlich mehr aus wie ein 70er Jahre Film und ließ so einige Erinnerungen an die Satans-Filme der 70er wach werden, wobei es jetzt irgendwie keinen gab, den man jetzt als direktes Vorbild nehmen könnte. Aber es werden halt mehrere Elemente halt auch durch dieses große Haus, durch das die Kamera ständig schleicht, die Protagonistin begleitend, wird halt eine Stimmung evoziert, die halt an diese Filme erinnert. Das besonders Erfreuliche an House of the Devil ist, dass er halt sich sämtliche Gimmicks und Schnickschnack spart. Es passiert halt, man sieht zwar langsame Kamerafahrten und wo jetzt halt jeder andere Horrorfilm gekommen wäre und irgendein lautes Krawums gemacht hätte oder irgendwelche Spezialeffekte reingehauen hätte, hält er sich einfach zurück. Ich greife jetzt mal ein bisschen vor, was der Olli zu dem Film gesagt hatte, weil ich fand das sehr passend und kann es auch nicht selber besser ausdrücken. Also es ist halt ein Film, der halt quasi die ganze Zeit den Fuß auf der Bremse hat. Er ist sehr langsam und aber keineswegs langweilig. Damit belasse ich es erstmal, vielleicht sage ich später nochmal dazu.
Matthias.
Der Film ist sehr langsam, richtig. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es einer der doch wenigen Filme in Spielfilmlänge ist, der einen einzelnen Spannungsbogen aufzieht, der von der ersten Minute an auf ein großes Finale hinarbeitet und das dann auch entsprechend durchzieht, also der sich an keinem Nebenschauplatz verliert, da es ein Horrorfilm ist, auch keine Schockeffekte am Rande platziert, die irgendwie das durchbrechen. Geisterhorrorfilm, der zwischendrin immer mal wieder eine gruselige Szene hat mit einer gruseligen Geistererscheinung, die dann aber erstmal wieder aufgelöst wird und erstmal wieder in etwas Entspannenderes übergeht. Gar nicht. Der Film baut von der ersten Minute an auf bis zum Finale am Schluss und dementsprechend effektiv habe ich das dann auch empfunden, obwohl es eigentlich nicht so auf die Kacke haut, wie es vielleicht heutigen Sehgewohnheiten entspricht. Da bin ich bei Sehgewohnheiten auch sehr schön zu sehen. Der Film sieht aus wie ein Film aus den 70ern mit im Setting der 80er, okay. Aber was er vor allem macht, er spielt sehr bewusst mit heutigen Sehgewohnheiten des Horrorfilms. Er baut sehr wohl diese kleineren Gruselszenen immer wieder auf, verweigert aber diese dann entsprechend aufzulösen. Oder sehr oft finden sich auch Kameraperspektiven, die bestens dafür geeignet wären, plötzlich irgendwas zu offenbaren, was ins Bild ragt. Und da ist aber nichts. Nächste geniale Überleitung meinerseits, die Kamera. Ich fand es ganz großartig, wie der Film seine Bilder einsetzt. Wir haben ganz oft eine statische Kamera oder eine fast statische Kamera, die irgendwo in einem Raum postiert ist, in einem Winkel und den bestenfalls minimal verändert, um der Hauptfigur zu folgen, aber wirklich nur in ganz leichten Schwenks und dann sofort wieder den Blickwinkel beibehält. Und was dem Film damit großartig gelingt, sicherlich 60 Minuten des Films drehen sich eigentlich nur darum, oder naja, lass 50 sein, drehen sich nur darum, wie die Protagonistin dieses Haus erkundet und dieses Haus, in dem sie eben babysitten soll und ja, da Raum für Raum anschaut, ein bisschen gelangweilt herumstöbert und durch diese statischen Kameraperspektiven und vor allem durch diese sehr sorgsam an der immer gleichen Stelle auch postierten Kameras in den einzelnen Gängen ergibt sich ein großartiges Gefühl für dieses Haus. Man erkundet es mit ihr und am Anfang ist es so unübersichtlich, wie sie es wahrscheinlich auch findet, aber dann gegen Ende, kurz vor Finale, hat sich das Bild zusammengefügt und eine Art Grundriss ist vor dem Auge entstanden oder vor dem inneren Auge entstanden. Und es hat, finde ich, ausnahmslos sehr gut funktioniert. Wie überhaupt die ja dadurch sehr, sehr ruhige und vor allem sehr unspektakuläre Bildästhetik, finde ich, auch sehr zu beigetragen hat, dem Film diesen unaufgeregten Charakter zu verleihen. Also er geht sich dabei nie in irgendwelchen schönen Bildern, wie man sie so gerne, wie sie so gerne beschrieben werden, sondern ja, postiert seine Kamera und benutzt die Linien, die Geometrie, die ihm die Architektur zur Verfügung stellt, um das Bild einzuteilen. Und das macht Ty West absolut großartig. Also ich bin auch sehr begeistert von dem Film und gebe jetzt mal an Flo weiter, der bestimmt auch noch was hinzuzufügen hat.
Ja, allerdings nicht so wirklich viel, außer dass mir der Film auch sehr gut gefallen hat. Bin mir jetzt zwar noch nicht so ganz im Klaren, was es sollte, dass der Film nun in den 80ern spielt, die Optik, allerdings 70er-Jahren Filmen angelehnt ist, beziehungsweise die auch vollkommen erfüllt. Wirklich, was ich beeindruckend fand, dass er in keiner Weise irgendwie abrutscht und irgendein Gimmick auspackt, was da so nicht reingehören würde. Also es wird auch bis zum Showdown hin komplett gehalten. Ja, dann nach dem kurzen Stück gebe ich dann mal weiter an Oliver.
Ja, also ich kann dem nur beipflichten. Ich verliere mich gerne in Superlativen und würde mal behaupten, dass das der beste, straighte, No-Bullshit-Horrorfilm seit etlichen Jahren ist. Also ich wüsste da jetzt gar keine Hausnummer zu nennen. Ja, ein völliges Unikat eigentlich, der Film. Hat man tatsächlich so wahrscheinlich das letzte Mal in den 70ern gesehen. Was ich schon mal eine Leistung finde, die Sparsamkeit und Stringenz des Films ist ja hier schon ein paar Mal gelobt worden. Wie viele Filme hat man gesehen, die sich mit einem blöden Twist am Ende versauen oder mit irgendeinem dusseligen CGI-Effekt, der die Stimmung kaputt macht oder irgendeinem anderen Schnickschnack, Comic Relief oder sowas. Das klemmt sich der Film wirklich alles und hat immer sein Ziel im Auge. Also wirklich großartig. Ich würde gerne mal eine Hypothese hier über diese Kollision von 80ern und 70ern versuchen. Vielleicht hat das soll das auch gerade darauf hinweisen, was eben Matthias eben sagte, dieses Spiel mit den Sehgewohnheiten. Wir sind halt eine bestimmte Art von Filmen aus den 80ern gewohnt, die sind uns allen noch relativ präsent, dem Publikum, das den Film guckt, wahrscheinlich auch. Die Filme der 70er aber dann vielleicht nicht mehr so sehr und so hat man natürlich auf der einen Seite einen Anknüpfungspunkt durch die Musik und die Klamotten, die kennt man halt, die sind einem noch irgendwie präsent und dann kommt aber dieser ganz ruhige Film daher, der sich so diese Bonbon-Optik, die 80er Filme oft hatten oder irgendwelche Animatronics und Latex-Spielereien, die gibt's hier halt einfach nicht und das kommt dadurch, finde ich, noch ein bisschen stärker heraus, diese Differenz einfach, dass er sich eben in den 80ern ansiedelt und dann aber eben so einen ganz sparsam reduzierten, das Wort ist, darf man ja eigentlich fast nicht mehr benutzen, aber ja so ein Grindhouse-Ding halt abliefert, was vielleicht Rodriguez und Tarantino auch gerne gemacht hätten, was ihnen aber nicht so richtig gelungen ist. Also dem gelingt das vollends. Weil Alex sich eben so um die Referenz gedrückt hat, mir ist ein Film eingefallen, Warlock Moon, der aus den 70ern ist und auch in dieser grobkörnigen Optik daherkommt, auch mit Satanisten, Okkultismus, Brimborium. An S.F. Brownricks Filme musste ich ein paar Mal denken. Also grobkörniges Bild, sehr slow Erzählweise, einige Szenen dauern für heutige Sehgewohnheiten vielleicht immer einen kleinen Hauch zu lange. Wo man heute schon wegschneiden würde, da verharrt der Film immer noch so ein bisschen. Sehr schön zu dem, was Matthias gesagt hat mit der Erkundung des Hauses, fand ich auch, dass die Kamera manchmal in leeren Räumen bleibt. Also es gibt da ein paar Szenen, wo die Protagonistin den Raum verlässt und die Kamera bleibt aber da und man kann dann plötzlich sehr gut nachvollziehen, wie sie sich wahrscheinlich fühlt in diesem Haus. in einem fremden Haus mit ja, merkwürdigen Besitzern, die nicht mehr da sind, und man weiß, da ist noch eine Person im Haus, die man vielleicht nicht so gerne sehen möchte. Draußen ist es dunkel und ja, das ist alles sehr, sehr unheimlich und wird eigentlich dadurch noch unheimlicher, dass es sich nie irgendwie in einem Schock oder sowas auflöst. Also diese Spannung, die baut sich eben kontinuierlich auf, wie Matthias schon sagte, und entlädt sich dann wirklich erst ganz zum Schluss. Ich fand das sehr lustig, dem Publikum auch zu lauschen, die da, glaube ich, so in Erwartung eines Films, zu dem man laut johlen, klatschen und grölen kann, reingegangen sind. Und ja, man hat gemerkt im Verlauf des Films, wie die immer unruhiger wurden und immer mehr so Verlegenheitshüsteln und unruhiges Hin- und Hergerutschen auf den Sitzen irgendwie stattfand. Ja, das hat für mich eigentlich auch nochmal so bestätigt, was der Film da eigentlich leistet. Ja, jetzt gebe ich nochmal kurz an die Lena, weil ich habe gerade den Faden verloren. Ich wollte noch irgendwas sagen, vielleicht fällt es mir noch ein, aber Lena hat bestimmt auch noch was.
Ja, nicht so wahnsinnig viel. Fand den Film auch sehr schön. Vielleicht mangelt es mir ein bisschen an dem Hintergrund. So wahnsinnig viele von den 70er, 80er Filmen dieser Art kenne ich nicht. Vielleicht spreche ich einfach mal kurz darüber, dass mir besonders gut gefallen hat Tom Noonan als der sehr suave Vater dieses Hauses. Also er wirkt zwar auf die beiden jungen Frauen, also die Protagonistin wird von ihrer Freundin dorthin gefahren, eben raus aufs Land, und die findet die Leute merkwürdig, oder zumindest diesen Mann, dem sie da begegnen, findet sie merkwürdig. Dabei ist er eigentlich, indem wie er sich gibt, wirkt er ein bisschen wie ein verstreuter Professor und zerstreuter Professor natürlich. Aus den Situationen, aus denen ich Tom Noonan kenne, ist er wirklich jemand, der, wo ich nie den Eindruck habe, er spielt das, sondern er ist wirklich ganz dieser Mensch. Also sehr weich und sanft, aber auf irgendeine Art und Weise doch immer etwas unheimlich. Und deshalb natürlich also großartig für diese Rolle. Er bleibt aber auch bis zum Schluss so. Also er ist gar nie bedrohlich. Nicht mal in der bedrohlichen Situation wirkt er wirklich bedrohlich. Das dafür sorgen die anderen. Auch eben wunderbar, dass es eben eine Gelegenheit gibt für eine Maske, die ich sehr gelungen finde. Da im Höhepunkt, weil sie gerade so wenig ist. Also sie ist entfremdend, es ist kein ganz und gar menschliches Gesicht, was wir da sehen, aber es ist eben nichts Übertriebenes. Es ist ganz im Rahmen dieses wirklich schönen kleinen Films. Das sind so die Dinge, die mir gefallen haben. Ich weiß nicht, ob Olli seinen Faden wiedergefunden hat, deshalb reiche ich ihm das Mikrofon.
Nein, habe ich nicht, macht aber auch nichts. Der Alex winkt nämlich noch.
Genau, was ich jetzt nochmal explizit erwähnen wollte, war, dass mir der Anfang auch sehr gut gefallen hat, weil man sieht da halt quasi unsere Protagonistinnen durch menschenleere Straßen gehen, halt da auf der Suche erstmal, wo sie halt diese Babysitter-Anzeige entdeckt, und als sie dann halt versucht zu ihrem Dorm, aber der ist halt gerade belegt von ihrer relativ schlampige Mitbewohnerin. Da hatte ich irgendwie den leichten Verdacht, es könnte sich hier auf so etwas Carnival of Souls-mäßiges hinauslaufen, was sich dann allerdings nicht bestätigt hat, weil sie halt wirklich die ganze Zeit, wenn sie in den Außenaufnahmen, immer allein war. Da war nie ein anderer Mensch auf der Straße. Und das fand ich, hat schon mal eine sehr, sehr schöne Stimmung gesetzt für den Filmanfang. Was ich dann auch noch bemerkenswert finde, ist, wir hatten unseren ersten Podcast ja auch über einen T-West-Film. Ich weiß nicht, ob der Olli das zum Abschluss noch bemerken wollte, aber ich wollte noch gerade sagen, ich habe mir auch einen früheren Film, habe ich gesehen, den hatte ich nämlich schon verdrängt, The Roost, von ihm geguckt, und der war sehr übel, und man kann sagen, der gute Mann macht sich. Also hier hat er einen sehr tollen Film abgeliefert.
Ja, gut, dass du nochmal darauf ansprichst, weil T-West hier auch beim Festival, ich habe da so ein paar Gespräche gehört, durch seinen Cabin Fever 2, den wir ja auch alle eigentlich gut fanden, aber ja, damit der Meinung nicht so ganz repräsentativ sind. Also der ist nicht so richtig gut angekommen, und ich habe ein paar Leute gehört, die sich aufgrund dieses Films, also Cabin Fever 2, den House of the Devil nicht ansehen wollten. Die können sich jetzt, falls sie das hören, ordentlich selber in den Arsch treten. Ja, Cabin Fever 2 ist nämlich so ein kleines Waterloo für T-West geworden, weil Er hat den Film gedreht und dem Studio hat er dann nicht gefallen. Dann erst nach großen Umschneidearbeiten, mit denen T. West auch nichts mehr zu tun hatte, veröffentlicht worden. Und er schämt sich eigentlich so ein bisschen für den Film. Das hat er in einem Interview gesagt. Und ja, wozu der Mann fähig ist, das hat man in diesem wirklich grandiosen, kleinen, fiesen Schocker gesehen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Vielleicht gibt dem ja noch mal jemand ein bisschen mehr Geld in die Hand. Muss aber auch gar nicht sein, weil mit dem Geld kommen Verantwortung und andere Sachen ins Spiel, die den Regisseur dann von seiner Vision möglicherweise ablenken könnten. Von mir aus kann er ruhig noch 35 weitere solcher Filme wie House of the Devil machen, dann ist die Welt ein besserer Platz. Und die Nerds können sich dann weiter an Wasting Away delektieren und anderem Käse. Der kleine Seitenhieb musste nochmal sein. Also nochmal die ausdrückliche Empfehlung. Möchte noch jemand was sagen? Alle winken ab und schütteln den Kopf. Gut, dann war das also der Podcast vom finalen Festivaltag. Unsere Berichterstattung ist damit fürs Erste erledigt. Wir überlegen allerdings noch, einen kleinen Abschluss-Podcast nachzuschicken, indem wir nochmal über die Filme reden, die bisher nicht zu ihrem Recht gekommen sind. Und das überlegen wir uns noch, gehen nochmal in uns und ja, vielleicht hören wir uns dann nochmal. Ihr werdet das auf jeden Fall mitbekommen. Und ansonsten heißt es jetzt, Internet-DVD-Shops aufsuchen und House of the Devil bestellen, würde ich sagen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich aus Köln und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!